aus Hohelied, drittes Kapitel. Auf meinem Lager in den Nächten suchte ich, den meine Seele liebt. Ich suchte ihn, aber ich fand ihn nicht. So stand ich denn auf und lief in der Stadt umher, auf den Straßen und Plätzen, und suchte den meine Seele liebt. Ich suchte ihn, aber ich fand ihn nicht. Mich fanden die Wächter, welche die Runde machten in der Stadt. Habt ihr den gesehen, den meine Seele liebt? Kaum war ich an ihnen vorübergegangen, da fand ich, den meine Seele liebt. Ich hielt ihn fest und wollte ihn nicht mehr loslassen, bis ich ihn gebracht hätte in meiner Mutterhaus, ins Gemach derer, die mich empfangen hat. Als sie morgens aufstand und die Vorhänge beiseite schob, da wusste sie, dass es ein besonderer Tag werden würde. Sie hatte davon gehört, dass Jesus wieder in der Stadt war. Dieser Stadt, ihrer Stadt, wo sie jeder kannte. Eigentlich wollte sie ihn sehen, aber war das überhaupt heute möglich? Sie frühstückte kurz, dann ging sie raus, auf die Straße. Männer schauten sie an. Frauen warfen ihr Blicke zu. Sie wusste, was sie zu tun hatte. Auf dem Weg zum Basar rechnete sie durch, wie viel Geld sie hatte. Unweigerlich kam ihr der Gedanke hoch, mit was sie dieses Geld verdient hatte. Sie ekelte sich. Beim Salbenhändler, da zeigte sie auf dieses Alabasterfläschchen, oben, ja, dort links, das und nur das wollte sie unbedingt haben. Ja, das Geld würde dafür reichen, ganz bestimmt, auch wenn es teuer ist. Dann, auf dem Weg zu dem Haus von Simon, diesem Pharisäer. Menschenmassen vor dem Haus. Alle erwarten ihn, Jesus. Sie war nicht zu spät gekommen. Sie drängte sich durch. Sie spürte, wie andere gegen ihren Körper stießen und drängten. Sie schauderte. Ihr Körper. Immer war es um ihren Körper gegangen. In dem Augenblick, kurz vor der Haustür, erblickt sie Jesus. Er kommt gerade an. Jesus war da. Und komisch, sie wusste sofort, was sie zu tun hatte. Ich lese uns Gottes Wort aus Lukas 7, ab Vers 36. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, mit ihm zu essen. Und er ging in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als sie hörte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Gast war, da brachte sie ein Alabasterfläschchen voll Salböl. Und sie trat hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen. Und sie trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes, küsste seine Füße und salbte sie mit Salbe. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst, wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er doch, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, dass sie eine Sünderin ist. Da antwortete Jesus und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er sprach, Meister, sprich. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine war 500 Denare schuldig, der andere 50. Da sie aber nichts hatten, um zu bezahlen, schenkte er es beiden. Sag mir, welcher von ihnen wird ihn nun am meisten lieben? Simon aber antwortete und sprach, ich vermute der, dem er am meisten geschenkt hat. Und er sprach zu ihm, du hast richtig geurteilt. Und indem er sich zu der Frau wandte, sprach er zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit den Haaren ihres Hauptes getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit Salbe gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben worden, darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen die Tischgenossen an, bei sich selbst zu sagen, wer ist dieser, dass er sogar Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden. Eine Frau kommt zu Jesus, der seinerseits zu einem Mann gekommen ist. Ich möchte ganz zu Beginn von dieser Geschichte mit einem kleinen Exkurs anfangen. Einfach aus einer Begegnung, die ich bei einer Hochzeit hatte von jemand, die hier aus der Chapel weggeheiratet hat. So in die Nähe von Alaska irgendwo muss das sein, also bei Hannover weiter hoch noch. Einige kennen die Rahel vielleicht. Und wir hatten es dort abends nach einem tollen Hochzeitsabendessen mit einigen Leuten hier aus der Chapel auch davon, wie Begegnungen möglich werden, wie man sich kennenlernen kann. Und da ich früher, als wir auch so ein bisschen in der Stadt unterwegs waren mittags, manchmal, wenn wir von der Gemeinde aus hatten, ja gesehen habe, dass es manchmal im Vapiano echt drum ging, wer als erstes am Tresen ist, entweder die Chapler oder die von der Brüdergemeinde, will ich euch das einfach mal mitgeben, ein bisschen über Gastfreundschaft nachzudenken, einfach als Impuls. Leute nach Hause einzuladen. Einfach die Türen zu öffnen und Menschen bei sich haben zu wollen. Zu zeigen, welche Bücher ich auf dem Schreibtisch liegen habe, was ich für DVDs im Schrank stehen habe, was ich für Musik höre. Leben teilen als Gemeinde, gerade wenn ihr so eine große Gemeinde geworden seid. Ich war letzte Woche auf einer Geburtstagsfeier bei jemand von der Chapel und ich weiß jetzt, dass 6 Menschen auf 4 Quadratmeter passen, mindestens. Da gab es eine Küche, da gibt es hier einige Zeugen, die waren da dabei. Das passt alles rein. Und ich lade euch ein, das auszuprobieren. Wir hatten dann abends so ein bisschen Gespräch darum, hey, kann man auch in eine WG jemand einladen? Ich bin ja dort auch nur einer von mehreren. Ladet eure christlichen Freunde in eure WGs ein. Und es werden sich Gespräche ergeben, zu denen ihr vielleicht nicht den Mut habt oder zu denen ihr vielleicht nicht die Gelegenheit habt oder wo ihr einfach nicht die Verbindung dazu habt. Nutzt diese Chance, eure Häuser zu öffnen. Mich beschämt das sehr, wenn ihr den Simon in dieser Geschichte beobachtet, dann habt ihr bestimmt auch den Eindruck, dass das ein Typ war, der so ein bisschen, im Englischen sagt man so schön, reluctant war, so zurückhaltend, so hey, dieser Jesus, weiß gar nicht genau, ist er jetzt, was ist er denn? Ich weiß nicht, ob es nicht ein Test war, dass er Jesus eingeladen hat. Aber der Jesus kommt trotzdem. Der Jesus ruft sogar manchmal Leute vom Baum runter und sagt, ich muss heute bei dir einkehren. Du musst nicht erst in Stuttgart im Park auf den Baum klettern, damit Jesus bei dir einkehren will. Und ich lade euch echt ein, dass ihr mal drüber nachdenkt, wo ihr Begegnungen möglich machen könnt. Und gerade auch den Singles will ich da echt Mut dazu machen, vielleicht auch sich zusammenzuschließen, zusammen mal Leute einzuladen. Mir geht es auch um die große Frage des Alleineseins. Mir ist es total klar, dass wenn in der Stuttgarter Innenstadt, in Stuttgart-Mitte, 50% der Haushalte Ein-Personen-Haushalte sind. Es ist mir total klar, dass es auch die Frage ist, wo finde ich überhaupt jemand, wo finde ich Anschluss? Gerade für die, die jetzt vielleicht neu durch Studium oder durch die Ausbildung im Herbst erst in die Stadt gekommen sind. Ladet einander ein, ladet Leute ein. Und das ist mir auch noch ein Anliegen. Natürlich gibt es die Hauskreise. Es ist toll, dass es die gibt. Aber ich beobachte, dass manchmal die Hauskreise so ein bisschen zum Socializing genommen werden, wo es vielleicht auch um geistliche Dinge geht. Das weiß ich jetzt nicht aus eurer Gemeinde, ne? Das ist einfach so eine allgemeine Beobachtung. Und vielleicht würde manches im Socializing besser in den Sonntagmittag oder Nachmittag passen. Vielleicht würde euch das helfen, auch manchen Schritt aufeinander zuzugehen, wo ihr sagt, hey, es ist nicht damit gebunden, dass ich das über eine Bibelarbeit oder so an einem Mittwoch- oder Dienstagabend mache, sondern es kommt aus einer ganz anderen Beziehung raus, weil wir mal spazieren gehen. Zeigt doch denen, die neu in der Gemeinde sind, einfach mal die Stadt. und kocht mal zusammen. Wir haben das erlebt, dass wir ab und zu den Jugendkreis zu uns nach Hause eingeladen haben. Das waren dann 20, 24 junge Leute, die auch in so einer Küche mit 4 Quadratmetern waren. Nicht alle gleichzeitig, aber natürlich mussten die Jungs dort auch mal Salat schnippeln. Und übrigens auch für Frauen interessant, jede Frau wünscht sich einen Mann, der in der Küche was kann. Hey, es gibt keinen besseren Test, ne? Bei Vapiano könnt ihr nur sehen, was er wegputzt. In eurer Küche könnt ihr sehen, wie er Salat putzt. Und das können wesentliche Erkenntnisse fürs Leben sein. Das also nur als kleiner Exkurs. Ich lade euch ein, eure Wohnungen aufzumachen. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, mit ihm zu essen. Und er ging in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Er wollte sich darauf einlassen, dieser Simon, diese Begegnung mit Christus zu suchen. Er wollte wissen, was an Christus dran ist. Und ich finde das ganz, ganz spannend, dass wir uns das klar machen. Diese Begegnung mit Jesus brauchen wir, um ihn zu verstehen. Und das ist die Begegnung aus seinem Wort, das ist die Begegnung mit ihm hier in der Gemeinde, das ist die Begegnung in der stillen Zeit, das ist die Begegnung im Gebet. Wir müssen Umgang mit ihm haben, wenn wir wissen wollen, wie er ist. Denn für den Simon hat sich an dem Tag in seinem eigenen Haus eine Facette von Jesus groß gemacht, an die er vielleicht bis dahin gar nicht gedacht hatte. Obwohl es im Lukas-Evangelium vor dieser Geschichte genau um diese Frage geht, mit wem hängt der Herr Jesus ab? Mit den Sünderinnen und mit den Zöllnern. Weinsäufer, Fresser. Vielleicht wollte Simon einfach nur wissen, was an dieser Story dran ist und lädt ihn ein in so ein Haus, wo es definitiv keine Zöllner gibt, wo alles sauber ist und wo nichts gesoffen und nichts gefressen wird. Und plötzlich kommt da eine Frau dazu. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Und als sie hörte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Gast war, da brachte sie ein Alabasterflächen voll Salböl. Auch jemand, die sich aufmacht, Jesus zu begegnen. Und ich will es gar nicht vertiefen, gibt Riesendebatten drüber, gibt es eine Salbungsgeschichte, gibt es zwei. Ich glaube, es gibt viel Gründe dafür zu sagen, dass es zwei Salbungsgeschichten sind. Und mir ist eine Sache ganz wichtig, gerade als der, der letztes Jahr hier rumgezündelt hat, in dieser Geschichte geht es nicht um Geld. In der anderen Geschichte geht es um Geld. Hier geht es nicht um Geld. Und lasst euch bitte nicht darauf reduzieren, dass ihr bestimmte Dinge vom Geld her denkt. Hey, ich kann es mir leisten, ins Vapiano zu gehen. Ist schon klar. Natürlich, ich gönne euch das ja auch, dass ihr zusammen esst und lasst euch von anderen bedienen. Aber wenn ihr einander dient, dreht sich das Ganze nochmal ganz woanders hin und da geht es nicht um Geld. Gemeinschaft müssen wir abkoppeln vom Geldding. Vielleicht habt ihr irgendwann mal, seid ihr mal über ein Buch gestolpert, das mich gerade sehr beschäftigt, ist schon ein älteres aus den 90er Jahren von Putnam, Bowling Alone. Also alleine Bowling spielen gehen. Und er hat damals schon gesagt, Leute, wir werden bewusste Entscheidungen treffen müssen, was wir wollen. Ich lese das mal auf Englisch vor, ich denke, die meisten verstehen das. It's a fundamental mistake to suppose that the question before us is computer-mediated communications versus face-to-face communication. Both the history of telephone and the early evidence of internet usage strongly suggest that computer-mediated communications will turn out to complement, not to replace, face-to-face communities. Also es geht nicht darum zu sagen, oh, das Internet, das nimmt uns alles weg. Es wird weiter die Angesicht-zu-Angesicht-Begegnung geben. Aber wie oft es die gibt, das entscheidest du. Das entscheidest du mit dem, wie du in deinem Kalender Zeit verteilst. Ich mache gerade nebenbei noch ein Masterstudium an der Katholischen Hochschule in Freiburg, erlebe dort meine Kommilitonen, die sind so beschäftigt mit WhatsApp in der Pause, dass die keine Zeit haben, einen vernünftigen Kaffee mit einem vernünftigen Gespräch und einem vernünftigen Keks zu erleben, weil die erstmal die letzten 2 Stunden aufarbeiten müssen. Und da habe ich eine Kollegin, die hat eine Hochzeitsvorbereitung gehabt, das war total irre, die hat dann gesagt, boah, ich bin heute Morgen noch nicht reingegangen, jetzt habe ich 60 Rückmeldungen zu diesem Hochzeitsabend, die ich alle irgendwie bearbeiten muss. Und sie hat an dem ganzen Tag keine Zeit gehabt, mit uns nur einmal vernünftig zu essen, obwohl wir 3 große Pausen haben, wo wir auch miteinander essen. Und das ganze Konzept dieses Studiengangs ist auf Austausch angelegt. Also ich habe sie gut kennengelernt, wie ihr jetzt wisst. Ne? Ich weiß, was ihre Themen sind. Aber das reicht nicht, um Gemeinde zu leben. Das reicht auch nicht, um den Christus in dem anderen zu erleben. Und ich finde es cool, wenn man Ermutigungs-SMS schreibt. Und ich finde es toll, wenn man aneinander denkt und all die kleinen Erinnerungshelfer hat. Ah, du hast ja heute Geburtstag. Ich habe auch 400 solche Pop-up-Fenster irgendwo. Aber authentisch ist es, glaube ich, erst, wenn du an jemanden so denkst und ihn so liebst, dass dir nicht dein Outlook sagt, dass morgen Hochzeitstag ist, sondern du von selber dran denkst. Und ich glaube, wir müssen dort gut aufpassen, dass uns die kleinen Helferlein nicht von den Menschen entfernen, statt einander näher zu bringen. Bowling Alone, ein Buch, das damals eingeschlagen hat, dummerweise nur bei den Regierungen. In unseren Gemeinden könnte man noch viel drüber nachdenken. Ich sehe, dass Geschwister in Singapur sich ganz viel damit beschäftigen. Es gibt keine iTears. Es mag iPod und iPad und was weiß ich alles geben, aber du kannst Gemeinschaft nicht leben, indem du dir übers Telefon irgendwas hin und her schickst. Das geht nur bis zu einem bestimmten Maß. Ich habe gerade mit Roland gesprochen, der war diese Woche weg auf einer Beerdigung. Du kannst nicht bei einer Beerdigung eine SMS schicken oder ein E-Mail, was dann irgendwo vorgelesen wird. Body Count. Da zählst, dass du leiblich spürbar da bist, dass du jemand umarmen kannst, dass du jemand mal stützt, der weint, dass du vielleicht über jemand am Grab einfach den Schirm hinhältst. Und ich möchte euch heute einfach zu Beginn dieser Geschichte ein Stück darauf bringen, nochmal ganz neu zu überlegen, für was setzt ihr eure Zeit ein und passt auf, dass euch nicht all das, was uns so easily angeboten wird. Flatrate bedeutet nur, dass ich die Telekommunikationsdienstleistung kostenlos bekomme. Die Zeit, die ich dort reinballere, die kostet mich was. Ganz, ganz wichtig. Die kostet mich was. Und ich kann an dem Augenblick, kann ich die Minute, den Tag, die Woche, ich kann die nur ein einziges Mal ausgeben. Die ist danach weg. Letzte Parallele zu diesem 50-Euro-Schein. Die ist danach weg. Sie trat hinzu zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes. Weshalb hat sie geweint? Es ist wirklich spannend, dort reinzugucken, weil man kann die Geschichte durchaus so missverstehen. Ich sage euch ja, ich studiere an einer katholischen Hochschule. Man kann die Geschichte so feststellen, dass man sagt, wenn du das Alabasterflächen mit dem teuren Salböl machst und wenn die Tränen richtig kommen und wenn du runtergehst bis auf die Knie und wenn dir dein Haar nicht zu schade ist. Kino läuft gerade Die Nonne. Erschreckender Film. Tragischerweise fast komplett wahr. Erschreckender Film. Da wird's Haar abgeschnitten. Hingabe für Jesus. Und wenn du alle Spielregeln einhältst, dann vielleicht, wenn du sauber bleibst, bist du erlöst. Dann kannst du hingehen in Frieden. Und darüber entscheiden andere. Und das ist ein ganz großes Missverständnis bei der Geschichte. Da gibt es sogar grammatikalisch ein paar Cracker, auf die kommen wir dann noch. Nein, warum wird sie geweint haben? Ich finde es spannend, dass viele Ausleger sagen, die zwei kannten sich von vorher. Die Frau hatte bereits Vergebung erfahren und kommt jetzt, um sich beim Herrn Jesus zu bedanken. Sie weiß, wo sie ihn suchen muss. Sie geht dorthin. Und dann tut sie, was sie tut. Vielleicht hat sie einfach geweint, weil ihr nochmal völlig bewusst geworden ist, wie lang sie, ich gehe nochmal zurück zum hohen Lied, wie lang sie an der falschen Stelle gesucht hat. Und was sie für einen hohen Preis bezahlt hat für ihre Suche, bis sie Jesus begegnet ist und wirklich Liebe gefunden hat. Und sie weint und fängt an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und trocknet sie mit den Haaren ihres Hauptes. Frage an alle Frauen, die langes Haar haben. Würdest du das machen? Stell dir das mal vor. Du nimmst dein Haar und trocknest damit die vom Straßenstaub schmutzigen Füße deines Herrn. Was musste da in dir vorgehen? Also ich weiß, meine Frau hat auch lange Haare. Ich weiß, die pflegt ihre Haare auch sehr. Ganz muss immer gebürstet werden und so. Ganz speziell. Ich darf nicht alles sagen, hat sie mir gesagt, was sie macht. Aber sie macht viel mit ihren Haaren. Und was würdest du einsetzen von deiner Schönheit? Ich erlebe das, habe eine Kollegin in Nepal, auf 4000 Meter Höhe, Susanne Hutter, die geht in die Dörfer dort und macht dort Gesundheitsarbeit, die holt sich regelmäßig Flöhe. Und dann gibt es diesen Goldgeist oder so, dieses Zeug, das hat die kleinen Familienpackungen, kauft die das immer. Ne? Und dann muss sie wirklich, sie sagt, ich kann es ja nicht ändern. Ich bin immer wieder am Überlegen, ob ich mir die Haare abschneide, aber das passt hier zu der Kultur nicht. Also ich gehe rein, ich kann nicht mit Sakrotan durch die Zimmer durchgehen und erstmal alles wegsprühen. Ich schlafe bei den Leuten. Ich kann nur so das Evangelium zu den Leuten bringen, indem ich mit ihnen lebe. Und die Leute sind schmutzig. Deshalb ist es ja mit der medizinischen Versorgung so wichtig, dorthin zu gehen. Was wärst du bereit, von deiner körperlichen Integrität hinzugeben? Und das auch mal an die Männer gefragt. Was würdest du geben, wenn du das Thema lange Haare in der Bibel mal zusammenbringst mit Ehre? Und das macht die Bibel an verschiedenen Stellen. Hat was Kulturelles damit zu tun, dass man oft Sklavinnen die Haare geschoren hat und dann so die kurze Haare tragen mussten. Was würde das für dich bedeuten, wenn du als Mann mal richtig geschoren wärst? Deine Ehre verlieren würdest für das, weil du dich Jesus näherst. Was dürfte der Herr Jesus, der alles für dich getan hat, von dir erwarten? Ich sage bewusst nicht verlangen. Er verlangt das nicht. Wir sehen das an dem, was dann der Herr Jesus und Simon sagt. Der Herr Jesus hätte es gereicht, wenn der Simon was ganz anderes gemacht hätte. Diese Frau tut mehr. Und ich frage dich heute Morgen, willst du einer sein, der mehr tut für seinen Herrn? Oder willst du jemand sein, der das Pflichtprogramm absolvieren will? Willst du jemand sein, der, den die Liebe so trifft, der total merkt, hey, mir ist so viel vergeben worden, ich will mehr? Wir haben krasse Lieder gerade gesungen, krasse Lieder. Ich singe oft solche Lieder nicht mit, sondern höre ihnen zu. Weil mir das nochmal ganz neu hilft, mir diese Lieder bewusst zu machen. Also singt ruhig weiter, ne? Ich will mich jetzt nicht mit dem Danke auch ans Worship-Team da nicht irgendwie sagen, jetzt nicht mehr mitsingen, aber macht euch das bewusst, was wir singen. Ein Leben für ihn allein, das soll mein Leben sein. Pflichtprogramm oder Chör, über was singst du da? Ich darf das auch nur fragen, für mich selber in Ringen. Bin ich bereit, die Füße Christi zu küssen? Wie weit geht's runter im Leib Christi? Bin gespannt, wen wir nächste Woche dort in Nepal alles treffen. Wie simpel und einfach die Geschwister sind. Ich war 2006 dort, da war ich noch in Gemeinden, da können die ältere Generation nicht lesen, sind Analphabeten. Mach mal christliche Arbeit unter Analphabeten, wenn die jungen Gebildeten mit drin sitzen. Da hast du als Hirte die ganze Zeit nur zu tun, dass der intellektuelle Teil der Herde noch Lust hat, mit den Dummen weiterzulaufen. Das ist ein ganz großes Spannungsfeld dort. Wärst du bereit, dich freiwillig auf die Seite der Dummen zu stellen? Was auch immer dumm ist in der Welt, in der du lebst, würdest du dich selber für dumm verkaufen? Würdest du sagen, das ist jetzt aber dumm? Denk so an Debbie und Schnaff, die da in Indonesien jetzt sind. Hey, die geben hier was weg und fangen dort was an und natürlich, Gott segnet das und führt das voran, aber ich fand das voll spannend, als der Schnaff in einem seiner Rundbriefe geschrieben hat, er kann nicht mal bis 5 zählen und die Kinder lachen beim Fußballspielen, dass er diese paar Zahlenworte nicht richtig rausbringt. Jemand, der hier in Stuttgart das Leben am Laufen hatte, wärst du da dazu bereit, so weit runterzugehen? Müsst ihr euch das so vorstellen, dass diese Kissen, wo man drauf lag, um zu essen, die waren vielleicht so ungefähr auf der Höhe der Sitzpolster hier von den Sesseln. Das heißt, man lag da drauf, der Tisch war dann auch ungefähr so hoch, ein bisschen tiefer so. Also das hieß, die Füße, die waren irgendwo in der Höhe vielleicht. Und jetzt beugt sie sich runter und küsst diese Füße. Bist du dazu bereit? Und da gibt es keine I-Tränen, da kannst du jetzt sagen, also theoretisch schon und eigentlich schon irgendwie, da gibt es kein eigentlich. Da gibt es nur entweder du machst es oder du machst es nicht. Und das nicht in so einem Maß, dass Jesus sagt, hey, ich verlange das aber von dir. Das hat niemand anders in der Stadt gemacht. Und ich finde es auch sehr spannend, wenn diese zweite Geschichte, die in Bethanien dann erzählt wird, kurz bevor der Jesus ans Kreuz geht, dass es überhaupt nur ein zweites Mal passiert, dass jemand das macht, finde ich auch irgendwie spannend. Manche Geschichte in der Mission, dass jemand sein ganzes Erbe weggibt, wie CT Studd, das erlebst du immer mal wieder. Dass jemand seine hochqualifizierten Berufe aufgibt, das erlebst du immer mal wieder. Aber es gibt in dem, was mit dem Herrn Jesus passiert ist in den 3 Jahren, gibt es diese Geschichte zweimal und, spannend, nur von Frauen. Finde ich auch total krass. Und deshalb vielleicht heute mal ganz bewusst an die Männer gesagt, wie sehr hast du ihn lieb? Denn das war die Frage, die auch Simon voll getroffen hat. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst, wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er doch, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, dass sie eine Sünderin ist. Du darfst, auch gerade als Mann, du darfst bei Jesus denken, was du willst. Du darfst denken, was du willst. Der Herr Jesus macht dir keine Vorschriften, wie du denken sollst. Und er beeinflusst dich auch nicht. Ich habe gerade so einen krassen Film gesehen mit Leonardo DiCaprio, wo so Leute beeinflusst werden in ihren Traumstrukturen, um dann eigenen Willen zu entwickeln. Und so. Der Herr könnte das. Der könnte in unsere innersten dritten Traumebenen gehen und könnte uns umpolen. Zack, du kommst aus dem Taufbecken hoch und ab dann ist Inception, zack, hier. Und du bist voll drauf. Macht er nicht. Aber er weiß es, was du denkst. Er weiß es, was du träumst. Er manipuliert dich nicht, aber er weiß, was du machst. Ich finde es so krass. Da sprach er bei sich selbst. Krassomat, Vers 40. Da antwortete Jesus. Jesus will dir antworten auf deine Gedanken. Egal, ob du die gerade für dich selber denkst und gerade gedacht hast, ich, Jesu Füße küssen, alle, wo kommen wir da hin? Als Mann vielleicht. Frauen verstehen mich vielleicht an der Stelle schon ein klein wenig besser. Wenn dieser ein Prophet wäre, ja, wenn, daran scheitern die meisten Leute, die auf Jesus treffen. Im Islam, wenn er nicht am Kreuz gestorben wäre, könnte ich es ja glauben, natürlich. Wenn er wiedergeboren erschienen wäre, da würde jeder Buddhist sagen, hey, dann schon. Und jetzt, was machen wir denn in Deutschland, wenn es keine Kriege gäbe, wenn die rumänischen Zigeuner besser behandelt würden, wenn die Politiker, die für die CDU stehen, alle C wären. Was weiß ich, ich höre es doch Tag ein, Tag aus, was Gottes Zweifel sind. Wenn. Ja, Jesus will darauf Antworten geben. Auch an Leute, die, und das muss ich ehrlich sagen, das hat mich richtig erschreckt, die so denken wie Simon, wer und was für eine Frau das ist. Was ist denn das für Frau? Lade euch ein zu Yumiko. Yumiko wird ein Vortrag sein von einer Frau, die in Heilbronn und Umgebung nachts auf dem Strich arbeitet. Also als Christin arbeitet, auf dem Strich, mit Frauen, die auch auf dem Strich arbeiten und nicht Christ sind. Oder ihr geht mal zur Alabaster-Char nach Berlin, wo Rumäninnen für 15, 20 Euro sich selber verkaufen und macht dort mal mit. Sind neuseeländische Geschwister, die nach Deutschland kommen, weil in Deutschland die Arbeit niemand angefangen hat. Das ist für mich schon strange. Wir haben in Nicaragua so eine Arbeit offen kam, auch eine Frau aus Neuseeland, witzigerweise, die nach Managua kommt und die mit diesen Prostituierten anfängt zu arbeiten und die Frauen aus der Prostitution rausholt. Wo der Mann gleichzeitig Ehemann, Vater deiner Kinder und dein Zuhälter ist und sagt, es mir eigentlich egal, was du nachts machst, du kannst also Bibelstunde gehen. Wichtig ist nur, dass am nächsten Morgen $20 da liegen. Und wo wir lange Zeit schon von CFI überlegen, wie wir es schaffen können, dass die Frauen das verdienen können, mit vielleicht ganz anderen Arbeiten. Aber wir schlicht und ergreifend niemanden finden, der bereit wäre, in so eine Drecksarbeit reinzugehen. Es ist nämlich eine Drecksarbeit. Jesus antwortet ihnen und sagt, Simon, ich habe dir etwas zu sagen und vielleicht ist das der Schlüssel auch bei uns. Ein Gläubiger hat 2 Schuldner, der eine hat 500 Denare schuldig, der andere 50. Da sie nichts hatten, um zu bezahlen, schenkt er es beiden. Es ist ein idiotensicheres Gleichnis. Wir können die Fröschle hochholen, zählen den 500 Gummibären dorthin, 50 Gummibären dorthin und dann sagen wir, wer hat euch mehr lieb? Ich ahne, dass außer die schon wieder von ihren Eltern so getrickst worden sind, die sagen, da ist bestimmt irgendwas dabei, dass die rauskriegen, dass die mit den 500 schon die Besseren sind. Gott schenkt dir dein Leben. Was machst du aus den 50 Jahren? Aus diesen 50. Er schenkt dir das. Ich finde das so krass. Haribo, Hans Riegel Bonn. Da steht ein Mann für seine Überzeugung, Deutschland zu versorgen mit den besten Gummibären, die du kriegen kannst. Dafür hat der Typ gelebt, bis ins hohe Alter. Waren jetzt ein paar Nachrufe, er ist ja vor kurzem gestorben. Wenn man liest, wie der FAZ oder Manager-Magazin, wie der Mann dafür einstand. Hey, wo sind die Männer, die irgendwo für Jesus Christus so einstehen? Und je kriegst du, würde man wahrscheinlich sagen, Jesus Christus Stuttgart sagen, hey, das soll mein Lebensmotto sein. Ich will meinen Vornamen und meinen Nachnamen und meine Stadt, meinen Wohnort, ich will das alles reinopfern, reingeben, weil mir so viel vergeben worden ist. Und ich frage mich zurzeit echt bei CFI, wir überlegen das gerade, wenn der Heinz Spindler nächstes Jahr dann da bei Hilfe für Brüder mit einsteigt und nach Serbien geht, dass wir zu Evangelisationen gehen, wo Menschen ganz neu zum Herrn Jesus gebracht werden und ihre Sündenerkenntnis noch erfahren, weil ich mir zurzeit echt die Frage stelle, ob frisch bekehrte Leute, es gibt da dann viele biblische Aussagen, die man bedenken sollte, ob frisch bekehrte Leute vielleicht mehr Liebe haben für die Verlorenen dieser Welt, als die Leute, wo wir üblicherweise bei satten, wohlgepflegten Christen mit 8 verschiedenen Bibelübersetzungen zu Hause, die alle sagen, hey, super, was ihr macht, super, 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 und Jumiko, ich war schon das 8. Mal dabei, und Tauernhof, hey, jedes Jahr, ich fahre Ski nur noch am Tauernhof. Und kriegen den Hintern nicht hoch, um zu den Verlorenen dieser Welt zu gehen. Ich frage mich echt, ob das so ein Schlüssel ist, dass diese Gemeinde damals so aktiv war, weil es alles frisch vergebene Leute waren. Und wir voll aufpassen müssen, dass wir nicht unsere Gemeinden füllen mit Leuten, die halt irgendwie schon immer Christ waren und immer heiß sind. Und ich sage es euch, das ist mir aufgefallen, ich habe da noch mal ein paar Kommentare durchgeguckt, in den 20er Jahren, des letzten Jahrhunderts hatten Leute genau davor Angst, dass unsere Gemeinden nur noch da sind für Leute, die schon immer Christ sind. 1840, ein Kommentar, England, wir haben Angst davor, dass in unseren Gemeinden nur noch Leute sind, die dieses Gleichnis nicht mehr verstehen können. Die kennen es zwar, aber können es nicht mehr. Und der Simon, der ist so abgebrüht, der Simon, dass der vorn dran einen Satzanfang bringt, den muss man sich mal geben. Herr Jesus sagt dieses idiotensichere Gleichnis und der sagt, Simon aber antwortet und sprach, ich vermute, der, dem er am meisten geschenkt hat. Das ist perfektes eigentlich. Das ist perfektes perhaps, perhaps, perhaps. Doris Day, geniales Lied. If you really love me, but you say perhaps, perhaps, perhaps. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Müssen wir an, uralter Knaller aus den 60ern. Wenn der Herr Jesus das zu dir singen dürfte, wie würdest du darauf antworten? And if you really love me, du, du. Totaler Knaller, das Lied. Hör das mal an und stell dir vor, der Herr Jesus würde das zu dir singen. Antwortest du dann die ganze Zeit nur vielleicht, vielleicht, vielleicht? Ich vermute, der, dem er am meisten geschenkt hat. Und der Herr Jesus, cool zurück. Und er sprach zu ihm, du hast richtig geurteilt. Hey, eigentlich hätte doch der Simon in dem Augenblick merken müssen, er hätte doch merken müssen, wo gerade der Hammer hängt. Und er merkt es nicht. Und indem er sich zu der Frau wandte, sprach er zu Simon, siehst du diese Frau? Wer oder was diese Frau? Ja? Diese Frau, der Herr Jesus sagt, siehst du diese Frau? Und vielleicht hat der Simon nicht nur ein Problem gehabt, den Herrn Jesus zu erkennen, sondern auch die Menschen, die um ihn rum waren. Altes Pharisäerproblem, oder? Oder modernes Christenproblem. Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Der Simon hätte nicht die Füße waschen müssen, ganz wichtig. Kulturell hätte er als Hausherr das nicht machen müssen. Er hätte nur einem Diener sagen müssen, mach du das. Hätte gereicht, wäre total in Ordnung gewesen. Und der Herr Jesus sagt auch nur, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Er sagt nicht, du hast mir nicht meine Füße sauber gemacht. Es ist manchmal so minimalistisch, was der Herr Jesus von uns erwartet. Verbring doch einfach nur eine halbe Stunde Zeit mit mir am Tag. Ich sag dir nicht, was du machen sollst, aber verbring bitte Zeit mit mir. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit den Haaren ihres Hauptes getrocknet. Persönlicher ging es nicht. Persönlicher ging es nicht. Und sie hat gerade nicht gesagt, okay, ich kaufe irgendein teures Wasser, Perrier oder Vivian, Weltquelle oder irgendwas hier, ne? Wolwig. Sondern sie bringt ihre eigenen Tränen. Wie viel Persönliches bringst du deinem Jesus? Geld ist eine ziemlich unpersönliche Sache. Und deshalb geht es hier nicht um Geld. Und dann nimmt sie eben dieses Haupthaar und trocknet damit die Füße ab. Du hast mir keinen Kuss gegeben, sie aber hat, seitdem ich hereingekommen bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Der Herr Jesus wird nie vergessen, was du ihm getan hast. Nie. Darfst du dir 100% sicher sein, was immer du ihm oder einem der geringsten seiner Brüder getan hast, er wird es nicht vergessen, er wird es dir vergelten. Du musst es nur tun. Er wird dir nicht mal, vielleicht nicht mal aufzählen, wo vermisste Chancen waren. Ich glaube das nicht, dass da Jesus dann dort oben steht und sagt, hey, bist jetzt eigentlich errettet, und, aber bevor der schöne Teil der Ewigkeit kommt, wollen wir über ein paar Sachen noch reden. Und da war November 2013 und du hast mittags niemand eingeladen, obwohl die das gesagt hat. Nee, wird er nicht machen. Aber er freut sich drüber, wenn du es machst. Und du wirst schon hier dafür gesegnet. Wir hatten letzte Woche Geschwister aus Angola da gehabt. Junges Paar. Sie macht Praktikum in Arnhem in Holland und er hier in Stuttgart. Und wir haben schön gegessen. Nichts Großes, aber wir hatten ein richtig gutes Gespräch, wie es für sie ist, als Afrikaner in Deutschland zu sein, in deutschen Gemeinden zu sein. Wir sind die, die als Gesegnete und als Belehrte aus dem Gespräch rausgegangen sind. Es war richtig, richtig gut für uns. An einem Wochenende, das immer so voll ist, finde es dann cool, dass meine Frau Tabula Rasa macht und die Leute einfach mitbringt, dann sitzen sie am Tisch und dann geht's los. Also, auch da Gastfreundschaft, da kann dich niemand zu zwingen, aber du kannst dich dafür entscheiden. Und jetzt sagt der Herr Jesus, sie aber hat meine Füße mit Salbe gesalbt, deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben worden, darum hat sie viel Liebe erwiesen, wem aber wenig vergeben wird. Der liebt wenig. Und ich weiß, dass in manchen Bibeln das jetzt anders übersetzt ist. Das hat was mit dem griechischen Begriff der Parenthese zu tun. Das ist ein bisschen schwierig. Aber keine Sorge, was der Jesus zu keiner Zeit sagen wollte, ist, ihre vielen Sünden sind vergeben worden, weil sie jetzt gerade so viel Liebe erwiesen hat. Das gibt der Satz nicht her. Grammatikalisch definitiv nicht. Und vom ganzen Sinn, wie Gnade fließt, auch nicht. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Das ist heute vielleicht unser Thema in Deutschland. Dass wir irgendwo so christlich saturiert sind, dass das mit der Liebe manchmal so ist, dass meine Frau, die sein muss, die Leute einlädt, damit wir mittags welche da sitzen haben. Ja, wie gesagt, predigt immer auch zu sich selbst. Ich sitze lang an der Geschichte schon dran, habe mir schon viele, viele Gedanken in den letzten Monaten gemacht. Da fingen die Tischgenossen an, bei sich selbst zu sagen, wer ist dieser, der sogar Sünden vergibt? Witzig, die Nächsten, die denken, wir machen das bei uns selbst, dann merkt ihr es nicht, ne? Ja, Jesus hat das auch schon gewusst, ne? Der Herr Jesus vergibt der Frau die Sünden, deklariert das in dem Moment und wisst ihr, was er in dem Augenblick macht? Gibt so ein paar Geschichten. In dem Augenblick macht der Herr Jesus fix, dass er ans Kreuz geht. Bis dahin, der Herr Jesus kann ja immer sagen, ja, das mit den Sünden, das löst sich, wie im Alten Testament, es lief ja alles weiter. Bringst deine Opfer und irgendwie wird da eine Decke drüber gedeckt und dann kommt Judgment Day, tschakka. In dem Augenblick, wo er sagt, sie sind dir vergeben, muss jemand anders diese Sünden übernommen haben. Und er weiß, dass nur er das sein kann. Und mit jeder Begegnung, ihr könnt mal durchgucken, wie oft das vorkommt, dass der Herr Jesus sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Es kommt noch ein paar Mal vor, gibt auch riesen Ärger deshalb. Aber in dem Augenblick weiß der Herr Jesus, damit mache ich die Nägel fest. Damit kommt definitiv das Kreuz. Damit ist schon klar, ich muss hinaufgehen und dort muss der Sohn des Menschen überliefert werden und dort muss der Sohn des Menschen am Ende am Kreuz sterben. Und die Jünger sagen, nein, nur das nicht. Die hatten noch gar nicht gecheckt, dass es längst fest war. Und wenn der Herr Jesus dich trifft mit deiner Sünde und dich einlädt, dann sagt er, das Kreuz, das war schon. Ich hab schon deine Sünde getragen. Und deshalb kann es niemand geben, der hier drin sitzt oder irgendwo auf der Welt ist und sagt, mich kann er nicht erlösen. Es gibt kein eigentlich vom Herrn Jesus seiner Seite aus. Er hat die ganze Welt erlöst. Und jeder darf kommen. Und es gibt niemand, keinen Simon und keine Sünderin, keinen Superfrommen und keine Stadtschlampe. Niemand muss Angst davor haben, dass der Herr Jesus sagen würde, eigentlich bin ich gekommen, um die ganze Welt zu erlösen, aber du bist nicht dabei. Sondern er will alle retten. Er aber sprach zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden. Was hat sie denn geglaubt? Erzählt uns die Geschichte doch gar nichts drüber. Doch bloß praktische Handlungen, oder? Johannes, Jakobus, Jünger alle, Apostel, alle hatten ein Thema. Wenn du glaubst, dann handelst du auch. Und dein Handeln spricht über deinen Glauben. Einer meiner katholischen Professoren, der sagt das immer ganz schön. Ist doch ganz einfach. Passt der Walk zum Talk. Ist jetzt für unsere Geschwister so die Mitte zwischen Deutsch und Englisch vielleicht irgendwo. Er sagt das dann noch schön auf Schwäbisch, also ist echt cool. Aber die Frage ist wirklich eine weltweite Frage. Passt das, wie wir leben, zu dem, wie wir reden? Und mit der Frage will ich dich gar nicht unbedingt alleine lassen. Aber ich will dir das schon nochmal sagen, er lässt sein Leben für dich, wo du gerade jetzt hier da sitzt. Deine Vergebung brachte ihn ans Kreuz und du darfst es für dich überlegen. Die Predigt beginnt aus der Perspektive dieser Frau, dieser Tag, an dem ihr eigentlich müsste ich ein Ende findet. Wir haben über Gastfreundschaft kurz nachgedacht und ihr habt vielleicht selber gerade überlegt, wie das bei euch gehen könnte. Es ging letztes Jahr um verbranntes Leben, um Geld. Auch bei der anderen Salbung Christi geht es um Geld. Hier geht es vielleicht mehr um Ehre. An diesem Alabasterflächen ist vielleicht ein anderes Price Tag dran. Vielleicht wirst du heute mal ganz neu gefragt, wie sehr du den Herrn liebst und wie weit du gehen würdest in deiner Liebe und wie sehr du die zeigen würdest. Würdest du deine Ehre opfern, um zu Füßen des Leibes Christi der Gemeinde zu dienen? Würdest du deine intensivsten Gefühle, deine Tränen hergeben für den schmutzigen Teil des Leibes Christi? Würdest du deine Schönheit, das Schöne deines Lebens, dein Haar hergeben für das Behandeln des Leibes Christi? Würdest du das Kostbare, das Außergewöhnliche deines Lebens verschwenden? Und manchmal ist Verwenden, Verschwenden für ihn, auch dort, wo es überflüssig erscheint. Würdest du zu Jesu Füßen dienen oder kommst du nur vor, wenn es um Kopfarbeit in der Gemeinde geht? Und was steht dagegen, mit diesem eigentlich müsste ich mal heute Morgen aufzuhören? Ich sage euch das, uns hat das getroffen als Ehepaar. Wir sind vor 10 Jahren nach Stuttgart gekommen. Und einen Satz, den wir total oft gehört haben und der uns ganz überdrüssig ist, obwohl er von lieben Christenmenschen gesprochen wurde. Eigentlich müssten wir euch mal einladen, aber dieses Wochenende geht's nicht. Wir haben Menschen erlebt, die haben uns das 6-7 Mal bisher gesagt in 10 Jahren. Du glaubst nicht mehr dran, dass du dort eingeladen wirst. Das sind fromme Leute, kein Zweifel, aber es passt halt gerade nicht. Wie sehr ist dir vergeben worden und wie sehr liebst du? Bist du Simon oder die Frau? Und vielleicht, während du hier zuhörst, sagst du, Uli, ich würde ja gerne, aber mir sind die Hände gebunden, ich kann nicht. Eigentlich willst du schon, aber es geht irgendwie nicht. Letztes Jahr habe ich Verstärkung aus Kuba mitgebracht, heute habe ich Verstärkung aus Mannheim dabei. Ich habe euch ein Lied mitgebracht. Und wenn einer der bekanntesten Musiker in Deutschland den Mut hat, eine Platte zu machen, die heißt Alles für den Herrn, und so eine Platte mit nichts anderem abschließt als Psalm 103, dann will ich euch das nicht vorenthalten. Und ich lade euch jetzt einfach ein, dieser Musik zuzuhören und für euch klarzukriegen, was ihr mit eurem Leben machen wollt. Es ist noch eine Woche, bis bis dieses erste Jahr von den 50 Jahren um ist. Gott segne euch bei euren Entscheidungen.
Mir sind die Hände gebunden. Seit 1024 Stunden. Ich weiß, so komm ich nicht ins Ziel. Oh. Doch ich weiß, ich kann es schaffen, wenn du es willst. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir.